NDR Info. Redezeit.
Guten Abend, ich bin Andreas Kuhnt und das Thema heute in Ihrer Redezeit vor den Landtagswahlen am Sonntag in Sachsen-Anhalt, in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz wird ja gewählt. Fragen wir heute, entscheiden mittlerweile die Protestwähler oder die Nichtwähler so eine Landtagswahl? Die kostenlose Telefonnummer zum Mitreden ist wie immer die 08000 4417 08000 4417 unsere kostenlose Service-Telefonnummer für Sie zum Mitreden in der Redezeit. Und heute geht es um die Frage, vor den Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt, in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz entscheiden die Protestwähler dieses Mal die Wahl oder die, die eben gar nicht zur Wahl hingehen. Panik bei den sogenannten etablierten Parteien, die sich in den vergangenen Jahren, so hatte man den Eindruck, doch so einvernehmlich in ihren Rollen eingerichtet hatten, zumindest mal in Berlin, aber auch in manchen Landtagen. Aus den hessischen Kommunalwahlen ist nämlich eine neu positionierte AfD gestärkt hervorgegangen. Die rechtspopulistische Partei kommt landesweit in Hessen auf rund 13% nach diesen Kommunalwahlen und zeichnet sich mittlerweile so als dritte Kraft ab, setzt in einzelnen Bundesländern nach Umfragen sogar schon richtig der SPD zu, hat sie sogar in einigen Umfragen überrundet. Viele wollen mit ihrem Kreuz bei der AfD offensichtlich ihren Frust über die etablierten Parteien oder die Standardparteien zum Ausdruck bringen und manche, wie schon angekündigt, gehen mittlerweile gar nicht mehr wählen. Wie konnte das eigentlich so weit kommen?
Ja, es ist eine reine Protestwahl, um den etablierten Parteien zu zeigen, dass es halt anders geht und dass man unzufrieden ist. Das ist so, wie, als wenn die Schafe den Wolf wählen, um dem Schäfer zu zeigen, wo der Weg lang geht. Ich hoffe, dass sich das auch so erledigt wie die Anfänge der AfD, dass das jetzt noch einmal so ein Aufbäumen ist und dass das dann langsam wieder abebbt, weil sie kein Konzept haben und dann sich irgendwo selbst zerstören.
Das sind ja oftmals die, ich sage jetzt mal nicht aus den oberen Schichten, sondern aus den unteren Schichten, die wählen. Die wollen hören, dass keine Flüchtlinge mehr ins Land kommen, dass es sozialpolitisch aufwärts geht. Ob sie es ausrichten können, steht ja auf einem ganz anderen Blatt.
Das ist mehr noch als ein Denkzettel. Da ist strukturelles Unbehagen in der Gesellschaft. Das ist einfach ein Teil der Gesellschaft, der immer da gewesen ist, aber irgendwie, glaube ich, für sich nicht mehr so richtig einen Weg findet.
Ich sehe das mit Besorgnis und würde mir wünschen, dass wir bald mal wieder auf ein anderes Level kommen, ne, was das angeht in der politischen Diskussion. Und dass es gerade im Bezug auf die Flüchtlingskrise mal eine Gesamtstrategie gibt. Die Bevölkerung hat ja alltägliche Probleme. Was passiert in den Schulen, was passiert in den Kitas? Darüber wird gar nicht gesprochen.
Wenn man sich rechte Parteien anguckt, die im Osten Wahldings machen, dann machen die viel für Kinder und ich glaube, das kommt bei den Leuten an. Und die anderen Parteien, die stellen Stände auf, erzählen den Leuten irgendwas und die Leute gehen weiter.
Protestpartei brauche ich nicht. Ich brauche nur der Partei, der ich lange Jahre treu war, auch mal auf die Füße treten. Also ich habe neulich einen Bundespolitiker getroffen und dem habe ich auch mal ein paar Takte gesagt.
Erste Meinungen zu unserem heutigen Thema, gesammelt von Silvia Buckel und Kira Meyer. Und wir wollen heute mit Ihnen über die Frage diskutieren, entscheiden mittlerweile die Protestwähler oder die Nichtwähler eine Landtagswahl? Die Landtagswahlen am kommenden Sonntag, zum Beispiel in Rheinland-Pfalz, in Baden-Württemberg oder auch in Sachsen-Anhalt. Wenn Sie mitdiskutieren wollen, wenn Sie mitreden wollen, es geht um den 08000 4417 77 08000 4417, das ist unsere kostenlose Telefonnummer, die Sie nutzen können für Ihre Meinung, Ihre Fragen. Wir haben natürlich auch heute wieder Expertinnen und Experten eingeladen. Einer davon ist Paul Nolte. Er ist Professor für Neuere Geschichte und Zeitgeschichte an der Freien Universität in Berlin. Guten Abend, Herr Professor Nolte.
Ja, schönen guten Abend, Herr Kuhn.
Was da in Hessen passiert ist, was möglicherweise jetzt auch bei den Landtagswahlen passieren wird, eine starke AfD, eine Alternative für Deutschland, mit offensichtlich ja doch einer großen Gruppe von, ja, enttäuschten Wählerinnen und Wählern, von den etablierten Parteien enttäuschten Wählerinnen und Wählern. Ist das aus Ihrer Sicht eine Momentaufnahme oder müssen wir uns darauf einstellen, dass solch eine Partei oder Parteien dieser Art sich möglicherweise künftig weiter bei uns breit machen?
Also wie weit das in die Zukunft geht, das ist noch ein bisschen offen und vielleicht wissen wir am Sonntag dann schon mehr. Aber es ist auf jeden Fall keine Momentaufnahme, insofern es eine lange Vorgeschichte hat. Und ich glaube, man muss das in eine Entwicklungslinie stellen, die im Grunde in den 80er Jahren schon vor einer Generation in der alten Bundesrepublik damals angefangen hat, als das klassische Parteiensystem, das aus CDU, CSU, SPD und einer das Zünglein an der Waage spielenden kleinen FDP, die dann mal Koalitionsmäßig regelmäßig hin und her wechselte, bestand, als das anfing, sich aufzulösen, als die SPD aus ihrer 40%-Wonne rausfiel, die sie unter Willy Brandt und Helmut Schmidt erreicht hatte. Die Grünen entstanden, später kam im Zuge der Wiedervereinigung die Linkspartei hinzu, also eine Pluralisierung des Parteiensystems. Und zweitens und vor allen Dingen seit dieser Zeit, seit den 80er Jahren, haben wir es eigentlich immer auch schon mit einem Rechtspopulismus zu tun, der sich dann mal Republikaner nannte und später in Hamburg die Schill-Partei oder die Stadtpartei. Und die NPD war auch mal gut genug dafür, das an diesen Populismus anzudocken. Und im Moment ist es die AfD, allerdings, das muss ich auch sagen, im Moment in einem Ausmaß, auch was die Umfragewerte angeht, die Besorgnis schon sehr tief gehen lassen.
Wir haben also ohne Frage einen rechten Rand. Hoffentlich ist es nur ein rechter Rand bei uns in Deutschland. Dr. Liane Bethnaz ist Juristin und gemeinsam hat sie mit Christoph Gieser das Buch geschrieben, Gefährliche Bürger, die neue Rechte greift nach der Mitte. Guten Abend, Frau Dr. Bethnaz.
Schönen guten Abend.
Wie breit ist aus Ihrer Recherche heraus dieser rechte Rand oder diese rechten Gruppierungen, diese rechten Meinungen bei uns in Deutschland?
Also es wurde ja immer von Forschern gesagt, es gibt ein Wählerpotenzial in diesem Spektrum von etwa 15-20%. Ich fürchte, das ist inzwischen höher. Und ich gebe Herrn Nolte vollkommen recht, das ist natürlich eine Entwicklung, die wir im Endeffekt schon seit den 80ern auch beobachten können. Aber sie hat jetzt eine neue Dimension erreicht und zwar deshalb, weil ein signifikanter Teil der bürgerlichen Mitte anfällig geworden ist für dezidiert rechtspopulistisches Gedankengut. Und das ist auch nicht aus dem Nichts heraus einfach plötzlich entstanden oder erst mit Gründung der AfD. Im Grunde gibt es seit 2009, nämlich mit dem erstmaligen Auftreten Sarrazins politischer Autor, eine Kaskade von Ereignissen, die diese Entwicklung beschleunigt hat. Das waren Sarrazins Äußerungen in Lettres International, wo er davon sprach, dass Kopftuchmädchen produziert werden. Dann war es sein Buch. Dann gab es die Euro-Rettung. Da gab es das erste Mal sowas, was ich Diktatursprech nenne. Da wurde also der ESM als Ermächtigungsgesetz tituliert. Die EU wurde als EU-DSSR bezeichnet, sprich also als diktaturähnliches sozialistisches Regime. Dann kam zeitgleich das Buch von Pirinci und das weitere Buch von Sarrazin, der Tugendterror. Und man konnte wirklich dabei zusehen, wie Leute sich, die mal moderat konservativ waren, sich radikalisiert haben.
Dr. Henrik Träger, Politikwissenschaftler an der Universität in Magdeburg und auch an der Universität in Leipzig. Auch Ihnen erstmal guten Abend.
Guten Abend, Herr Kuhn.
Es wird ja häufig immer gesagt, also die neuen Bundesländer oder sagen wir mal die östlichen Bundesländer sind eher anfällig für rechtes Gedankengut. Können Sie das aus Ihren Studien, aus Ihren Beobachtungen eigentlich bestätigen? Oder müssen wir da jetzt erstmal sagen, das trifft im Grunde für Gesamtdeutschland zu?
Das trifft in einer gewissen Weise für Gesamtdeutschland zu. Man hat natürlich die Situation, dass beispielsweise in Sachsen oder Mecklenburg-Vorpommern die NPD in den letzten Jahren in dem Landtag war, dass die Ergebnisse der NPD, auch früher der DVU, in Ostdeutschland höher waren als im Westen. Aber wenn man sich die Wahlergebnisse bei den Kommunalwahlen am Sonntag in Hessen anguckt, sieht man Werte von der AfD, Sie haben ja eben gesagt, 13% landesweit, die ja schon ähnlich sind wie das, was man vor ein paar Wochen oder ein paar Monaten aus Ostdeutschland kannte. Mhm. Und insofern scheint es da nicht mehr die klassische Trennung zwischen Ost und West zu geben. Vielleicht von der Dimension her noch, aber nicht mehr vom Potenzial her.
Wie sieht es denn bei Ihnen direkt vor der Haustür aus, wenn wir mal an Magdeburg denken, als Landeshauptstadt von Sachsen-Anhalt? Was erwarten Sie jetzt so als Wissenschaftler, als Politikwissenschaftler in Ihrem Bundesland da vor Ort? Was glauben Sie, wird die AfD letztlich in Sachsen-Anhalt am kommenden Sonntag an Stimmen einfahren?
Es sind noch 4 Tage hin. Es ist ein bisschen schwer für einen Wissenschaftler, 4 Tage in die Zukunft zu gucken. Allerdings könnte es so sein, wenn die Umfragen auch bloß annähernd richtig sind oder in die richtige Tendenz gehen, wie sie jetzt gehen, dass es wahrscheinlich so sein wird, dass die AfD mit der SPD um Platz 3 bzw. 4 kämpft, eventuell sogar mit der PDS oder Link mittlerweile um Platz 2 kämpft. Also bei der AfD in Sachsen-Anhalt halte ich relativ viel möglich, irgendwas zwischen 15-20%, sodass die AfD auf Platz 4, 3 oder gar 2 kommen könnte.
Mhm. Wir haben ein paar E-Mails bekommen, beziehungsweise auch Facebook-Einträge. Einer kommt von H. Hans-Werner Frank, der hat geschrieben, hätten die etablierten Parteien ihre Hausaufgaben richtig und vollständig gemacht, dann gäbe es keine so starke AfD. Es stimmt schon, die AfD ist Merkels Baby. Paul Nolte als Professor für Zeitgeschichte an der Freien Universität in Berlin. An Sie natürlich die Frage, welche Fehler haben tatsächlich die etablierten Parteien gemacht? Haben die sich über Jahre hinweg, so wie ich es am Anfang gesagt habe, so eingerichtet in ihren Rollen, sodass die Wähler irgendwann gesagt haben, na Gott, die machen ja sowieso alles das Gleiche?
Also dieser Eindruck mit dem, die machen das Gleiche, der hat sich tatsächlich in den letzten Jahren sicherlich verstärkt. Und dazu haben auch wieder seit 2013 oder dann eben schon in der vorvorigen Legislaturperiode im Bund 2005 bis 2009, aber ja auch in sehr vielen Ländern, die auch in Sachsen-Anhalt, die großen Koalitionen beigetragen. Immer wieder sind die beiden Parteien, die in der klassischen Konstellation und man kann noch weiter da historisch auch zurückgehen als in die Frühgeschichte der Bundesrepublik, aber vor allen Dingen in der Bundesrepublik die großen Antipoden waren, die sich immer bekämpft haben, wo man sich dazu bekennen konnte, dass man ein Sozi war oder ein Schwarzer. Und das war auch wirklich was ganz Gegensätzliches. Ja. Mhm. Diese beiden Parteien haben sich eben doch sehr aus unterschiedlichen Gründen aufeinander zubewegt, dann auch zunehmend aufeinander zubewegen müssen nach der Wahlarithmetik, weil dann irgendwann nichts anderes mehr übrig bleibt, um eine regierungsfähige Mehrheit zustande zu bringen. Und das hat schon den Eindruck auch so einer Konsensrepublik bekräftigt. Und in dieser großen Koalition, die wir im Moment haben, gerade auch angesichts der Flüchtlingsfrage, da sind ja nicht nur Union und SPD einbezogen, sondern und auch in vielen anderen Fragen im Grunde sind die Grünen da auch mit im Boot und in mancher Hinsicht sogar auch, gerade auch, wie gesagt, in der Flüchtlingsfrage, auch die Linke, sodass wir so eine Art von hypergroßer Koalition haben. Aber trotzdem ist das natürlich nur ein Teil der Wahrheit. Und hätten die etablierten Parteien die Hausaufgaben gemacht, das ist natürlich auch so ein einfaches Klischee auch. Ja, das ist ja auch ein Muster des Populismus, zu sagen, da habt ihr das nicht richtig gemacht, da steckt ihr unter einer Decke und darüber darf man nicht mehr sprechen. Oder wie es vorhin in der Straßenumfrage hieß, die richtigen Probleme sind in den Schulen und in den Kindergärten. Da kümmert sich keiner drum. Natürlich kümmert man sich darum. Ja? Also der Stadtrat und der Gemeinderat, der ist voll von, da wird nichts anderes besprochen als Probleme von Schule und Kindergarten. Wenn man die Zeitung aufschlägt, steht das auch da drin. Also das ist auch ein Wahrnehmungsproblem natürlich der Bürgerinnen und Bürger, die sich diesem Populismus hingeben oder davon einfangen lassen.
Ja, aber blenden die denn die guten Taten ihrer Politiker vor Ort aus? Denn es scheint ja tatsächlich so zu sein, dass es vor Ort immer wieder Probleme gibt in Kindergärten, auch in Flüchtlingsheimen, wo dann gesagt wird, ja, da wollen wir nicht drüber reden oder so. Also es scheint ja durchaus so zu sein, dass Menschen das auch anders erfahren. 20% für eine Partei, die sagt, wir nennen uns Alternative für Deutschland. Für eine Partei, die sagt, ja, also wir wollen es mal anders machen und wir provozieren die etablierten Parteien. Die kommen ja nicht von ungefähr. Herr Nolte.
Ja, also zunächst einmal, natürlich gibt es Probleme, aber ich meine, was ist das denn, sei es nun in einer Demokratie oder in der modernen Welt, für ein Argument? Sicher gibt es in der Schule und im Kindergarten und im Flüchtlingsheim immer wieder Probleme und die Probleme bearbeiten wir und die Lösung dieser Probleme, die sind schwierig und die finden manche Leute unbefriedigend. Ja? Und man könnte da immer auch was besser machen, aber ein Grundproblem der Menschen, die sich von diesem Populismus anzusprechen scheinen, ist für mich auch, dass sie das Vertrauen verloren zu haben scheinen. So eine Art Grundvertrauen, das lange Zeit zu unserer Demokratie gehört hat. Das Grundvertrauen, da wird schon irgendwie, wir können daran stricken, das wird besser werden, das lässt sich irgendwie machen. Und wenn es heute nicht geht, dann geht es morgen und wenn es nicht ganz geht, dann geht es ein bisschen besser. Und an die Stelle dieses Grundvertrauens ist eine Art fundamentales Misstrauen getreten. Und ich will jetzt gar nicht die Probleme zur Seite reden, nur einmal, um auch sozusagen diesen Populismus auch als Denkfigur in den Blick zu nehmen. An die Stelle dieses Vertrauens ist eben ein fundamentales, manchmal muss man geradezu sagen, ein obsessives Misstrauen geworden, wo immer unterstellt wird, die stecken unter einer Decke und Merkel bringt angeblich ihr Vermögen schon ins Ausland. Und abstruse Gedanken, man ist dann ganz schnell bei Verschwörungstheorien.
Na gut, wir wollen uns den abstrusen Gedanken natürlich keineswegs anschließen. Trotzdem gibt es ja offensichtlich aber eine große Unzufriedenheit. Wir hören das auch und lesen das auch in unseren E-Mails. E-Mails. Wir haben zum Beispiel eine E-Mail bekommen von Werner Breyer aus Goslar, der schreibt, die politische Diskussion wird von der Flüchtlingsfrage dominiert. Dies spaltet die Bevölkerung, die im Bundestag vertretenen und außerhalb Bayerns wählbaren Parteien befürworten aber alle den Kurs von Frau Merkel. Ein großer Teil der Bevölkerung neigt dagegen der europäischen Sicht auf die Flüchtlingsfrage zu. Und dieser Teil der Bevölkerung sieht sich daher nicht im Bundestag bzw. von den dortigen Parteien vertreten. Die deutsche Politik erzeugt hierdurch Nicht- und Protestwähler. Henrik Träger, ist das so eine Meinung, die man so zur Seite schieben kann? Also ich meine, es ist wirklich nicht die einzige, die wir in diesem Zusammenhang bekommen haben. Der spricht im Grunde für viele, Werner Breyer aus Goslar. Also es scheint doch so zu sein, dass die Menschen das Gefühl haben, die da oben, die Politiker, wissen gar nicht mehr, was bei uns vor der Haustür passiert.
Die Meinung kann man tatsächlich nicht oder sollte man tatsächlich nicht zur Seite schieben, weil es gibt offensichtlich so eine Art Repräsentationsdefizit in der Bundesrepublik. Wenn man sich nämlich anguckt, dass die Große Koalition im Bundestag mit 80% der Mandaten durchregieren kann und die Opposition bestehend aus Linkspartei und Grüne mit knapp 20% relativ klein ist, aber tatsächlich dieses Größenverhältnis gar nicht die Wählerschaft repräsentiert, weil bei der letzten Bundestagswahl 2013 sind 71% wählen gegangen, CDU, CSU und SPD haben irgendwie so 65% der Stimmen bekommen, derer, die wählen gegangen sind. Wenn man das aber auf die Gesamtbevölkerung hochrechnet, hat die Große Koalition oder haben die Parteien der Großen Koalition gerade mal 49, knapp 50%, also nicht mal die Hälfte der Bürger, der wahlberechtigten Bürger hinter sich gebracht. Und damit entsteht natürlich für viele so ein bisschen der Eindruck, die in Berlin, die Bundesregierung, die Große Koalition, Frau Merkel, wird nicht fürs gesamte Volk sprechen, weil sich viele damit nicht repräsentiert sehen, weil sie beispielsweise vielleicht auch 2013 bei der Bundestagswahl von ihrem Wahlrecht keinen Gebrauch gemacht haben. Haben ja immerhin 29% sind ja nicht wählen gegangen.
Ja, die geringe Wahlbeteiligung war ja auch in Hessen bemerkbar. Also das ist sicherlich auch ein Punkt, der neben der AfD eine große Rolle spielt, dass viele Leute gar nicht mehr wählen gehen. Hier ist noch eine E-Mail, will ich Ihnen nicht vorenthalten. Heiko Stehmeier aus Bad Zwischenahn schreibt, neben vielen anderen deutlichen Worten, unter anderem dies, die Wähler sind nicht das ohnehin seit Kriegsende vorhandene Potenzial ewig gestriger. Die sind mit weniger als 3% in der Bevölkerung vertreten. Sonst wäre die NPD und die Republikaner in der Vergangenheit bundesweit nicht so kläglich gescheitert. Nein, er schreibt, die große Mehrheit der AfD-Wähler besteht aus gestandenen Demokraten, die sich die eigene Meinung weder durch Politiker noch durch Pseudowissenschaftler aberkennen lassen. Der Grund des Erfolgs der AfD ist begründet in der durch eine eindeutige Faktenlage bewiesene fehlgeschlagene Integration von Hunderttausender Zuwanderer aus der Vergangenheit. Spricht ein bisschen so wie Sarrazin, aber trotzdem sind das ja eben keine Einzelmeinungen, sondern die summieren sich ja auf. Liane Bettnerz, Sie als Autorin, Mitautorin des Buches Gefährliche Bürger, die neue Rechte greift nach der Mitte. Sind das wirklich tatsächlich gleich gefährliche Bürger? Oder sind das einfach nur welche, die sagen, nee, also uns passt das nicht mehr. Wir müssen uns auch mal einfach zu Wort melden.
Ja, das Ganze verläuft graduell. Also das sind natürlich Menschen, die im ersten Moment sich von diesem Gedankengut und diesem Misstrauen anstecken lassen. Es gab jetzt vor ein paar Monaten beispielsweise eine Umfrage des Stern, wonach 44% der Bevölkerung schon glaubt, dass es so etwas wie Lügenpresse gibt. Mhm. Diese Leute würden Ihnen vermutlich immer sagen, wir sind aber nicht rechts, sondern wir trauen uns jetzt etwas zu sagen und merken eigentlich gar nicht, wie sehr sie diese Feindbilder auch adaptieren. Und ich finde jetzt gerade in diesem Beitrag, den Sie zitiert haben, kommt ja sehr gut zum Ausdruck, dass man für sich in Anspruch nimmt, alles zu wissen, die eindeutige Faktenlage, das bestreite ich, das ist keine eindeutige Faktenlage und gleichzeitig auch wieder in diese Opferrhetorik zu flüchten, man müsste das doch jetzt auch mal sagen können und genau das hat die AfD sehr geschickt erkannt, dass sie damit die Leute auch an sich binden kann. Man darf nicht vergessen, der Hauptslogan der Partei ist Mut zur Wahrheit, mit anderen Worten, sie redet den Leuten ja auch ein, dass alle anderen die sogenannten Altparteien lügen und das Volk für dumm verkaufen und nur sie die Wahrheit sagt und damit schürt sie dieses Ressentiment und je mehr die Leute dieses Gedankengut adaptieren, werden sie dann irgendwann auch zu gefährlichen Bürgern, weil sie es dann aktiv weiterverbreiten und selber Misstrauen säen.
Eine Frage habe ich noch an Sie als Beobachterin der AfD. Haben Sie aus Ihrer Beobachtung das Gefühl, die AfD war zunächst da und hat dann sozusagen andere Menschen animiert, sich in ihre Richtung zu entwickeln oder gab es erst eine breite Strömung in der Bevölkerung, die dann durch die AfD ein Sammelbecken gefunden hat?
Ich glaube, es geht in beide Richtungen. Also die AfD hat ja eine relativ lange Vorgeschichte, auch beispielsweise diese Vereine und Bündnisse, die Frau von Storch initiiert hatte, Stichwort zivile Koalition. Das hat sich dann irgendwann zusammengefunden und also ich glaube, wenn es jemanden wie Sarrazin nicht gegeben hätte, dann wäre die Partei vielleicht nicht so in dieser Form auch entstanden. Also das ist sozusagen der vorpolitische Raum und die AfD, diese Entwicklung auch gen rechts, das geht so ein bisschen parallel.
Unsere ersten Hörer sind in der Leitung. Mario Seeger aus Lindenberg, guten Abend.
Ja, schönen guten Abend. Also wie gesagt, im Vorgespräch, also ich habe der Dame gerade zugehört und ja, natürlich ist es so, dass die AfD natürlich sehr bereit ist, Leute mit einem Zweifel, mit einer zweifelhaften Meinung zu den Versprechen der etablierten Parteien, die dort gemacht worden sind, natürlich auch als Protest das zu wählen. Aber ich glaube, wir sind mittlerweile so weit und die Dame hat auch gerade, ich habe jetzt den Namen nicht so richtig verfolgt, aber sie hat auch gerade Sarrazin angesprochen. Ich glaube, das Buch von Sarrazin ist vor sieben Jahren rausgekommen. Deutschland schafft sich ab, man kennt es jeder. Und er wurde damals ausgebuht. Leider hat er aber, nicht Gott sei Dank, sage ich, aber er hat leider heute dazu beigetragen, dass dieses Buch Realität geworden ist. So, und nun sind wir alle da und wir wollen wählen. Wir sind alles Demokraten und natürlich möchte keiner, dass irgendwelche Häuser angezündet werden und wir möchten keine rechtsradikalen Nazi-Flaggen oder sonst was sehen. Aber die AfD ist einfach, jetzt so wie ich das sehe, aus meiner Sicht, es ist keine Protestpartei mehr. Ich kann mich erinnern, das habe ich im Vorgespräch gesagt, ein Sigmar Gabriel hat vor der letzten Bundestagswahl versprochen, für alle Arbeitnehmer, wir müssen uns darüber kümmern, dass die kalte Progression abgeschafft wird. Denn jede Lohnerhöhung, die ein Arbeitnehmer hier in Deutschland bekommt, kann nicht sein, dass dadurch mehr Steuern bezahlt werden. Dieses Thema ist nicht mehr aufgekommen, weil dann hatten wir die Griechenland-Krise, da mussten Steuergelder generiert werden und so weiter und so fort. Es ist alles von diesen Versprechen, von diesen Wahlversprechen, ist ja ins Jenseits gegangen. Und es ist nur ein Beispiel von vielen. Ne?
Also enttäuschte Wähler allen Teilen bei uns in Deutschland.
Naja, ich meine, die meisten Wähler in Deutschland sind doch Arbeitnehmer. Beziehungsweise sie empfangen irgendwelche Sozialleistungen. Die anderen, die, ich sag mal, na, wie darf ich das ausdrücken, auf der Gutsituation stehen, die haben natürlich ihre Klientel an der Seite. Sie wissen ganz genau, worum es geht. Aber es geht doch jetzt eigentlich um die Leute, die hier das, wie soll ich das sagen, die Produktion oder die Steuern erwirtschaften. Und heute war ja auch das Gespräch, dass wir die Migranten natürlich mehr in die Firmen reinziehen sollen, weil wir die Arbeitskräfte dringend brauchen. Und wenn ich dann im Zusammenhang damit höre, dass wir aber den Mindestlohn wieder ausschließen sollen, so sagt die Wirtschaft, dann passt irgendwas nicht.
Nicht zusammen. Also es gibt im Grunde gar kein System, was zurzeit sozusagen für die Menschen verständlich ist, wo sie sagen, okay, Integration lohnt sich eben nicht nur für diejenigen, die integriert werden, sondern auch für die integrieren, weil sie sagen, mit denen haben wir gute, tolle Kolleginnen und Kollegen, die uns auch weiterbringen und die auch in unsere Sozialsysteme einzahlen. Diese Systematik ist noch nicht erkennbar.
Also da stehe ich auf jeden Fall dazu. Ich habe viel mit ausländischen Mitarbeitern zusammengearbeitet. Nur das Problem ist, wie gesagt, wie Sie schon angesprochen haben, wenn wir alle zusammenhalten wollen, dann müssen auch die Leute, die jetzt momentan an Lohn und Boot stehen und die ihre Sparnisse jetzt durch den Nullzins von der EU, von Draghi, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll.
Okay, wir haben das aber verstanden, Herr Seeger.
So viele Probleme, ne?
Ja.
Also Sie verstehen mich schon, ne?
Ich habe das schon verstanden. Ich denke,
und deswegen sagen wir einfach, oder ich sage einfach, ich wähle einfach nicht aus Protest, sondern ich möchte jetzt wirklich sehen, was diese AfD kann und ich möchte hier was bewegen. Die etablierten Parteien haben seit der Wende 25 Jahre, habe ich schon gesagt, wir werden weiter ausspioniert.
Bielke, Herr Seeger,
dreht sie im Grab um.
Okay, aber eine Frage habe ich jetzt noch. Gehen Sie gar nicht wählen oder wählen Sie AfD?
Ich gehe wählen, das ist selbstverständlich. Ich bin Demokrat.
Okay, alles klar.
Ich meine Wille ist Stimme wahr.
Okay.
Vielen Dank.
Frank Gottlieb aus Bassum ist am Telefon. Guten Abend.
Schönen guten Abend.
Herr Gottlieb.
Ja, also ich sehe das fast genauso in der Richtung, als dass keine Protestwähler sind, sondern die sich jetzt ihre Maske vom Gesicht reißen und stolz darauf sind, rechts und wieder großdeutsch zu sein und in der AfD ihr richtiges Klientel gefunden zu haben, mit dem sie sich groß und breit ausbreiten können. Aber die sogenannten etablierten Parteien, siehe Sarrazin, der war gleich bei der SPD, oder Schröder, der Hetze gegen Arbeitslose machte, Und die Hetze, die de Maizière macht und so weiter, trägt dazu bei, dass rechtes Gedankengut etabliert wird und die AfD profitiert davon in großem Maße.
Also, wenn ich Sie richtig verstanden habe, etablierte Parteien bzw. Persönlichkeiten aus diesen etablierten Parteien negieren sozusagen die Meinung anderer und dadurch entsteht rechtes Gedankengut.
Auch, ja.
Okay, nehmen wir mal so mit in die weitere Diskussion. Liane Bettnert, Sie haben sich ja mit sehr vielen Rechten auch unterhalten für die Recherche zu Ihrem Buch. Ist das so, dass sozusagen durch das Nicht-Respektieren anderer Meinungen, kritischer Meinungen, sich sozusagen dann eine etwas extremere Form dieser Meinungsäußerung, eine etwas extremere Form vor allen Dingen der rechtsextremen Meinungsäußerung bereit macht?
Ja, wobei ich das Rechtsextreme ausklammern würde, das ist nochmal eine Szene für sich.
Na, sagen wir rechtspopulistisch.
Ja, genau. Mhm. Also was man beobachten konnte, ist, dass ein gewisser Teil des konservativen Milieus sich in der Tat nicht mehr wirklich repräsentiert fühlte und auch in der CDU zunehmend sich heimatlos fühlte, auch durch diesen Berliner Kreis eigentlich nicht wirklich eine Stimme bekam. Und da konnte man sehen, dass sie nach und nach so eine Art Opferhaltung entwickelt haben und auch irgendwie diesen Anspruch plötzlich hatten, dass ihre Positionen eigentlich mehrheitsfähig sein müssten. Wie das Stichwort, das ist ja Mut zur Wahrheit, ist ja eigentlich die Wahrheit und dann zunehmend Ressentiments entwickelt haben. Das ist eigentlich so da entstanden. Ich würde und damit sicherlich auch dieses Gefühl, ja, Opfer zu sein und jetzt protestieren zu wollen, aber nicht nur, sondern was vielfach unterschätzt wird, es gibt seit Jahren eine Art Publikationsoffensive, es gibt so viele rechte Medien inzwischen, wie die Junge Freiheit, die Sezession, Eigentümlich frei, Freiweltnet, dieser Blog von Beatrix von Storch, da wird massiv Stimmung gemacht, die Auflagen auch dieser Blätter steigen in den meisten Fällen, bei der Jungen Freiheit zuletzt über 30%, und wenn Sie das im Internet, gerade auch beispielsweise in sehr katholischen oder sehr evangelikalen Kreisen sehen, da werden immer diese Publikationsorgane geteilt, daraus informiert man sich und da wird seit Jahren eben gezielt Stimmung gemacht. Mhm. Und so verändern dann auch Leute ihre Sichtweise auf die Welt, wenn sie das permanent lesen.
Paul Nolte, an Sie die Frage, wenn jetzt sozusagen im Bundestag kaum noch ernsthaft diskutiert wird oder die Wählerinnen und Wähler das Gefühl haben, wenn sie das beobachten, naja, im Grunde haben die doch alle die gleiche Meinung, ein bisschen mehr in die eine, ein bisschen mehr in die andere Richtung, aber es bleibt im Grunde immer so eine Konsenssoße, die da aus dem Bundestag kommt, zumindest mal in der großen Koalition. Haben möglicherweise die politischen Parteien in Berlin damit auch ein falsches Zeichen gesetzt, weil sie gesagt haben, wir diskutieren gar nicht mehr miteinander, und haben die vielleicht auch verlernt, mit dann völlig anderen Meinungen, mit völlig anderen Meinungsmachern mal zu diskutieren, so zu diskutieren, dass man sie dann auf offenem Wahlfeld stellen kann?
Also natürlich kann man darüber reden, dass da mehr Konflikt sein sollte als Konsens, gerade auch in der Großen Koalition. Aber die Art, wie Sie diese Frage stellen, die suggeriert ja schon, dass da gar nicht mehr diskutiert würde. Und das ist ja gar nicht der Fall. Die Konfliktlinien verlaufen nur anders. Also wir haben nicht mehr die klaren Gegensätze der einen Partei gegen die andere, des einen Parteimilieus, des, sagen wir, des sozialdemokratisch-arbeiter-linken Milieus gegen das konservative, liberal-konservativ-bürgerlich-christliche Milieu, sondern die Parteien zerfleischen sich ja gerade auch in der Flüchtlingskrise jetzt häufig selber. Also insofern haben sich die Problemlagen nur verschoben, und ich glaube, es ist auch eine Illusion und ein Stück auch von Propaganda, die auch der Populismus erzeugt, dass Diskussionen bei uns nicht mehr stattfinden würden. Das ist dann ja auch diese Idee, dass es Tabus gäbe, über die man nicht mehr sprechen dürfte. Man wird ja wohl noch sagen dürfen, das. Und dann entstehen auch bestimmte Realitäten. Und da müssen wir, glaube ich, einfach auch häufiger einhaken. Also zu Herrn Seeger, der vorhin auch in der Leitung war, der jetzt vielleicht noch mithört. Ich bin mir nicht sicher, ob ich es ganz richtig verstanden habe, aber da war das Sarrazin-Buch, und dann sagen Sie, Herr Seeger, das Sarrazin-Buch sei leider Realität geworden. Also ein Moment, da möchte ich einhaken. Da darf man doch einhaken und fragen, wieso ist das Sarrazin-Buch Realität geworden? Wir haben eine große Herausforderung, eine humanitäre Herausforderung von vielen Flüchtlingen, die aus Kriegsgebieten, aus Syrien vor allen Dingen, zu uns gekommen sind. Wir versuchen nach Kräften mit ganz toller Energie auch von Bürgern, Bürgerinnen und Bürger, uns dafür einzusetzen, dass die hier erst einmal wieder überhaupt ein Dach über dem Kopf haben und schlafen und essen können und ihre Kinder elementar versorgen können. So, jetzt gucken wir mal, das ist eine riesige Integrationsaufgabe, aber dass da eine Realität entstanden sei, die in ein völliges Scheitern oder ein Deutschland schafft sich abgeführt habe, Herr Seeger, das vermag ich nicht zu erkennen.
Herr Seeger, konnte Sie noch hören, dann kann ich es mehr erwidern, weil er schon aus der Leitung raus, ja, das muss man an der Stelle sein. Georg Weil aus Hannover ist am Telefon, guten Abend.
Ja, guten Abend in die Runde. Mir ist bei der ganzen Diskussion schon sehr früh aufgefallen, das Grundrecht auf Asyl und auch das grundlegende Menschenrecht, dass Kriegsflüchtlinge von Staaten aufgenommen werden müssen und nicht einfach ertrunken, dass man sie nicht einfach ertrinken lassen darf, das ist ein Recht, ein Gesetz, das für Nichtwähler gilt. Also diese Menschen, die nach Asyl suchen, die Bürgerkriegsflüchtlinge, die Sicherheit suchen, das sind keine Wähler und sind es auch auf absehbare Zeit erstmal nicht. Und da finde ich es wichtig, dass es Parteien gibt, Gott sei Dank gibt es noch Parteien, die sich dafür stark machen, dass dieses Recht durchgesetzt wird. Und auch die Frau Merkel hat nach meinem Dafürhalten sehr viel dafür getan, dass dieses Recht durchgesetzt wird. Es wird aber von den Wählern, also von den Wählern, die wählen dürfen, die Bürgerkriegsflüchtlinge dürfen ja nicht wählen, oder zumindest erstmal nicht wählen und auf absehbar lange Zeit auch nicht wählen, dass dieses Recht trotzdem durchgesetzt wird von Parteien, das halte ich für außerordentlich lobenswert. Und ich finde es sehr bedenklich, dass viele Menschen sich darüber keine Gedanken machen, dass es hier um ein Grundrecht geht, wo es Parteien gibt, die sich dafür einsetzen, dass dieses Grundrecht durchgesetzt wird, obwohl sie davon nicht unmittelbar profitieren können.
Ja, vielen Dank, Herr Weil. Joachim Rathjens aus Rendsburg ist am Telefon.
Ja, schönen guten Abend. Ich möchte die Uhr ein ganz kleines bisschen zurückdrehen. Und zwar zu Zeiten, als Lucke anfing, die AfD zu gründen, zu etablieren. Da war sein Thema fast das einzige Thema, das war der Euro. Und in dem Moment, was passierte von der anderen Seite? Es war ja fast ein hysterisches Aufschreien. Das heißt, im Grunde genommen wurde da tatsächlich zu dem Zeitpunkt von einigen prominenten Parteivertretern anderer Parteien jetzt natürlich eine Art von Diskussionsverbot oder Denkverbot ausgestoßen. Denn über den Euro wurde faktisch nicht geredet. Ich merkte nur immer, von der einen Seite kamen eben irgendwelche Wirtschaftsfachleute, Finanzfachleute. Von der anderen Seite ging es um die Symbolkraft des Euros. Nun kann man sich über die Symbolkraft natürlich wirklich trefflich streiten. Wenn ich mir jetzt zum Beispiel die Debatten um den Brexit anhöre, dann merke ich sehr wohl, dass man in Großbritannien auch über den Euro sehr wohl rein technokratisch sozusagen oder technisch diskutieren kann. Und genau da fing es eigentlich an mit der AfD. Sie kam an den Katzentisch. Man hat sich dem Thema nicht sachlich, sondern eigentlich eher fast hysterisch oder zumindest ideologisch genähert. Und jedenfalls so meine Wahrnehmung. Und jetzt denke ich, sollte man vielleicht auch nicht unterschätzen, Pegida, obwohl ich die beiden nicht gleichsetzen möchte, aber mit Pegida, finde ich, ist eine Hemmschwelle überschritten worden. Und zwar eine ganz eindeutige Hemmschwelle, wodurch sich sicherlich viele Menschen das erste Mal getraut haben, in Gesamtdeutschland Sachen zu sagen, zu äußern, für Sachen einzustehen, für die es noch vor ein paar Jahren undenkbar gewesen wäre, für die man sofort, ja, im wahrsten Sinne des Wortes, fast also schon eine Anzeige bekommen hätte. Das ist nicht salonfähig geworden, aber es ist zumindest quasi ja schon fast ein wenig üblich geworden. Und ich denke, diese Mischung, die macht es. Ich meine, nicht umsonst ist ja auch die AfD mittlerweile vom Euro lange abgewichen kümmert sich ja jetzt um wirklich unappetitliche Themen.
Ich würde das gerne weitergeben, was Sie angedeutet haben, an Henrik Träger als Politikwissenschaftler der Universität Magdeburg und Leipzig. Wir haben es ja vorhin kurz angesprochen, das, was wir auch gerade von Herrn Rath jetzt nochmal gehört haben, reagieren etablierte Parteien zu hysterisch und viel zu schnell auch beleidigt vielleicht sogar an der einen oder anderen Stelle, dass sie sagen, ja, versteht unsere Politik nicht und deswegen wollen wir diejenigen, die jetzt sozusagen völlig anderer Meinung sind als das, was wir hier so untereinander diskutieren, sicherlich immer noch diskutieren, ich will auch nicht sagen, dass da nur Konsens vorhanden ist, aber gibt es da keine, haben die auch verlernt sozusagen mit wirklich Andersdenkenden, mit völlig kritisch Andersdenkenden so umzugehen, dass man die dann wirklich auf einem ganz anderen Feld entlarvt und auch ihre politischen Botschaften entlarvt, anstatt immer gleich so aufzuschreien, wir nehmen mal das NPD-Verbotsverfahren raus. Ich denke, da sind wir uns einig, dass das ein richtiger Schritt ist. Aber diese anderen Parteien, die so eine Stimmung aufnehmen, werden ja sehr schnell immer unisono verteufelt.
Ich glaube, die etablierten Parteien haben eine relativ große Ratlosigkeit, wie sie darauf reagieren sollen. Sie sehen in einer gewissen Weise ihre Fälle davon schwimmen, weil wenn man sich anguckt, wo die AfD zu Beginn des Wahlkampfes oder noch vor einem halben Jahr in Sachsen-Anhalt stand oder auch auf Bundesebene, da war die AfD bei 3-4%. Jetzt ist sie auf Bundesebene bei 10-12%. Und das sieht man auch in den Ländern, in denen am Sonntag gewählt wird, dass da das Potenzial der AfD immer größer zu sein zu scheint. Und darauf reagieren die Vertreter der etablierten Parteien mit einer relativ großen Ratlosigkeit. Das ist nicht unbedingt beleidigt, wie sie reagieren, sondern mit einer Ratlosigkeit. Hat jetzt Anfang Februar hat Sigmar Gabriel irgendwie gesagt, die AfD müsse von Verfassungsschutz beobachtet werden. Das heißt doch im Klartext, dass Herr Gabriel irgendwie zumindest so tendenziell die Position vertritt, die AfD müsste vom Bundesverfassungsgericht verboten werden, weil sie verfassungsfeindlich ist. Oder dann diese ewige Diskussion oder zumindest tagelange Diskussion in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg von insbesondere in Rheinland-Pfalz der Ministerpräsidentin Malu Dreyer, ob sie zu einer Gesprächsrunde, ob zu einer Fernsehtalkshow mit Vertretern der AfD geht und wenn der eine hingeht, geht sie nicht hin und wenn sie hingeht, darf der andere nicht hingehen. Das wirkt irgendwie so ein bisschen kontraproduktiv, dass man muss die politische Auseinandersetzung mit Vertretern der AfD wählen, um sie im Prinzip im Gespräch zu stellen. Und das, wie die Parteien bisher reagieren, ist völlig ratlos. Und das schürt, das kann natürlich die AfD auch wieder für sich verwenden, indem sie dann sagt, guckt mal, liebe Anhänger, wie die etablierten Parteien mit uns umgehen. Und das nutzt sie dann. Das nutzt sie auch in den sozialen Netzwerken, sicherlich in das Internet. Bei dem, was wir jetzt gerade auch von den Zuhörern gehört haben, spielt das Internet, die sozialen Medien eine ganz große Rolle, insbesondere bei dieser Debatte, wer sagt denn jetzt die Wahrheit? Da kann man natürlich das Internet hervorragend auch aus AfD-Sicht nutzen, um da irgendeine Wahrheit zu postulieren und dann in Umlauf zu bringen.
Ob wird so eine Partei dann wie die AfD schnell zur Märtyrerpartei gemacht?
Märtyrerpartei oder Märtyrer ist vielleicht ein etwas starker Begriff, aber sie wird nicht ernsthaft wahrgenommen oder nicht. Es wird nicht so mit ihr umgegangen, wie man mit einer politischen Konkurrenzpartei umgehen müsste. Sie wird versucht, irgendwie ans Abseits zu drängen. Und das wirkt kontraproduktiv, weil dann die AfD drauf reagiert und ihre Anhänger oder die, die vielleicht mit der Wahl der AfD sympathisieren, dann sagen, jetzt erst recht, weil die etablierten Parteien nicht so wie gewünscht mit der AfD umgehen. Dass sie dann sagen, jetzt erst recht.
Ja, ganz kurz, wenn es geht, Frau Bethnanz.
Ich wollte noch mal kurz mit diesem Mythos aufräumen, dass die AfD von Anfang an immer nur einfach gegen den Euro war und ansonsten völlig harmlos. Das stimmt einfach nicht. Also Lucke wusste von Anfang an, welche Wählerkreise er auch erschließen will. Er hat im April oder Mai 2013 kurz nach der Gründung gesagt, es sei besser, wenn Leute die AfD wählen und nicht die NPD. Wie kommt jemand auf die Idee, das überhaupt für NPD-Wähler attraktiv zu sein? Erstens, dann hat er diese Begriffe vom Bodensatz der Gesellschaft gebraucht. Er hat eine Rede 2014 im Sommer gehalten, dass man es doch zunächst mit den demokratischen Mitteln versuchen soll und dass die Sachsen schon einmal bewiesen hätten, dass sie sich Politiker, die sie nicht vertreten, vom Halse schaffen können. Also der hat sehr gezielt auch in diesem Umfeld gefischt. Ich will ihm nicht unterstellen, dass er selber so denkt, aber er hat das getan. Die AfD war niemals eine ganz harmlos konservativ-moderate Partei.
Trotzdem gibt es Meinungen wie die von Max Baum über Facebook. Wieso macht man denn so eine Polemik gegen die AfD? Warum geht man nicht auf die Dinge und die Fehler der Politik ein, die Bürger auf die Straße treiben und eine AfD stark machen? Das nur an dieser Stelle auch nochmal als einen Beitrag, der uns über Facebook erreicht hat. Gerd Clausen aus Bremen ist am Telefon. Guten Abend.
Ja, guten Abend in die Runde. Da muss ich der Frau Bettnerz etwas widersprechen. Ich sehe das ganz anders. Mhm. Rückt Deutschland nach rechts? Ich bin der Meinung, Deutschland rückt nicht nach rechts, auch mit Wahlerfolgen der AfD bei Landtagswahlen nicht. Es ist das Gegenteil. Merkel ist nach links gerutscht. Sie könnte ja mittlerweile den Ehrenvorsitzenden bei den Linken oder bei den Grünen abgeben. Die würden sie ja nicht abweisen. AfD füllt folglich nur das Vakuum aus, das die CDU unter Merkel hinterlässt. Ich sehe da wenig Ansatzpunkte, die nicht vor 5 oder 10 Jahren auch von der CDU oder CSU vertreten worden wären. Generell habe ich eine Bitte. Ich möchte nach Möglichkeit nie wieder den Ausdruck Rechtspopulisten hören von Leuten, die nicht auch Linkspopulisten oder Mittelpopulisten in ihrem Vokabular haben. Mhm. Ich glaube, die Linken und die Grünen sind viel populistischer oder mindestens genauso populistisch wie die AfD, vielleicht im rechten Bereich. Mhm. So, die andere Frage. Traut man den etablierten Parteien nicht mehr zu, Probleme zu lösen? Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt und ein Grund für den Wahlerfolg der AfD. Wenn man sich die Politik anguckt, eine gemeinsame EU-Politik, in welcher Hinsicht auch immer, Katastrophe. Merkel hat sich ja mittlerweile mit allen verdorben. EU und Deutschland lassen sich von den Flüchtlingen in Hunderttausenderzahlen vorführen. Frankreich schafft es nicht, den Dschungel von Calais mal aufzuräumen. Dieses Chaos in Idomeni, sie wissen da keine Hand anzukriegen. Griechenland, das war ja auch bei der AfD vorher das Pleite mit dem das Thema mit dem Euro, ist immer noch mindestens genauso pleite wie vorher. Schaffen sie es irgendwie? Der Brexit steht vor der Tür. Die Menschen haben Angst vor Islamismus und Terror und die Merkel versucht noch, den Islam zu integrieren. Das wird ihr niemals gelingen. Es ist eine komplett andere Weltanschauung. Das Ganze wird zusammengehalten von dem Herrn Draghi, der jeden Monat 60 Milliarden auf den Markt schmeißt, um das Ganze noch am Laufen zu halten.
Herr Clausen, ich muss Sie an der Stelle unterbrechen. Wir haben ja noch viele andere Hörer an der Leitung. Wir haben verstanden, dass Sie sagen, es gibt viele offensichtlich nicht in Ihrem Sinne gelösten Probleme in Europa zurzeit, bei uns natürlich in Deutschland auch. Und Sie haben eben auch gesagt, dass die AfD eigentlich nur deshalb sich so breit machen konnte, weil die CDU ein Stück weit weggerutscht ist. Kennen Sie Konstantin Flinz, Kalle? Wahrscheinlich nicht. Der hat uns per Facebook fast dasselbe geschrieben. Die AfD bedient nun mal den Sektor, den die CDU nach ihrem Linksruck zurückgelassen hat. Anfangs war ich Wähler dieser Partei, weil Herr Lucke in mehreren Talkrunden und Interviews eine gute Figur gemacht hat. Aber das ist ja Schnee von gestern. Man darf nicht vergessen, schreibt er auch, dass beispielsweise bei einer Wahlbeteiligung von nur 38% die 22% für die AfD ja nun nicht unbedingt ein Beweis für eine allgemeine Politikverdrossenheit ist. Also das geht ein bisschen in die Richtung von Herrn Clausen aus Bremen. Ich danke Ihnen auf alle Fälle natürlich für den Anruf und ich würde noch mal gern Paul Neute fragen als Politikwissenschaftler. Es wird ja in diesen Meinungen immer wieder eins deutlich, also die Menschen haben das Gefühl, die etablierten Parteien schaffen nicht die Probleme zu lösen, die zurzeit vor der Tür stehen, woher immer die jetzt auch im Einzelfall kommen. Nun gibt es da so eine Strömung, die politisch nicht ganz zuordnenbar ist. Da gibt es sicherlich auch sehr viele Rechte in dieser Strömung, aber sie ist ja sozusagen ein Synonym für Protest. Wenn jetzt die Wähler nicht zur Wahl gehen, statt eine AfD als Zeichen zu wählen, wäre das sozusagen ein besseres Zeichen? Wäre das ein Zeichen, das nicht gleich so viel rechtes Gewicht hätte, wenn wir jetzt sagen würden, okay, dann geht lieber gar nicht wählen, statt die AfD zu wählen?
Oh, jetzt stellen Sie mich aber vor eine Wahl. Nein, die Nichtwählerproblematik ist ja sehr vielschichtig. Deswegen bin ich vorhin auch so ein bisschen zusammengezuckt, als im früheren Teil der Sendung, ich glaube, der Kollege Träger da auch ein bisschen vorgerechnet hat, ja, Repräsentationsdefizit, Nichtwähler und die Große Koalition stützt sich ja nur noch auf knapp 50%. Das kann man so rechnen, aber wir wissen ja auch alle, dass Nichtwähler ein sehr heterogenes Völkchen unter sich sind. Da sind auch viele dabei. Ja, gerade habe ich selber noch vor 2 Stunden mit einem jungen Mann gesprochen, der aus Baden-Württemberg gekommen ist. Ah, ich habe es leider versäumt zu wählen. Habe ich verpennt, die Briefwahlstimme abzugeben. Auch ein Nichtwähler. Oder viele, die einfach sagen, naja, ich bin eigentlich mehr oder weniger ganz zufrieden. Oder also es gibt auch sozusagen einen Teil Unterstützungsmilieu der etablierten Parteien, die auch Nichtwähler sind. Ich finde immer, dass Wählen zur Demokratie gehört. Also insofern Insofern ist es auch auf jeden Fall besser, wenn Menschen von ihrer Stimme Gebrauch machen. Dann sehen wir diese Probleme allerdings dann wirklich auch Probleme, die auch im Falle eines Wahlergebnisses, eines zweistelligen oder 20% Wahlergebnis für die AfD, dann wirklich auch unsere Republik aufrütteln sollten und aufrütteln werden. Und zwar nicht nur, weil wir dann mit dem Finger auf die etablierten Parteien zeigen. Diese Probleme, die auch Herr Clausen gerade noch einmal aufgeführt hat, von Idomeni und Calais über Griechenland und den Brexit, das sind die Realitäten der Welt immer gewesen. Soll ich in die 80er Jahre, in die 60er Jahre zurückgehen?
Nein, wir wollen ja über die Gegenwart reden.
Damals hätte ich gesagt, wir haben immer noch diese Atomraketen. Die Arbeitslosigkeit ist immer noch groß. Wir haben Gastarbeiter. So ist die Welt. So ist die Welt. Ja? Und wir werden Probleme nicht aus der Welt schaffen. Wir müssen mit Vertrauen an diesem Problem arbeiten. Wir können nicht die Menschen aus Idomeni mit dem Bulldozer wegräumen. An diesen Problemen wird gearbeitet. Glauben Sie es mir, Herr Clausen, aber es ist nicht so einfach, wie Sie es sich vielleicht vorstellen.
Kai Hille aus Hamburg hat uns eine E-Mail geschickt. Warum gibt es in Deutschland eigentlich keine Wahlpflicht? Dann hätten wir einen echten Widerschein der Mehrheitsmeinung. Und Stefan Voss aus Husum schreibt, wieso dürfen wir nicht selbst entscheiden, wen wir wählen? Protestwähler sind keine illegalen Wähler. Er schreibt dann leider auch noch vielleicht nur für den NDR dahinter. Ich denke mal, das sollten wir uns jetzt gegenseitig hier so nicht unterstellen. Nochmal aber eine Frage an Paul Nolte mit einer Bitte um eine schnelle Antwort, weil wir noch eine Menge Hörer in der Leitung haben. Im Grunde ist das ja nun mal keine Bundestagswahl, was da am kommenden Sonntag stattfindet. Das sind ja Landtagswahlen. Finden eigentlich die Themen aus den Landtagen in den Ländern, die eigentlich ja auch diskutiert werden sollten in so einem Zusammenhang, finden die gar nicht mehr statt? Also ist diese Wahl mittlerweile eigentlich eine bundespolitische, dieser Wahltag ein bundespolitischer Wahltag geworden?
Ja, weithin ist das so geworden, aber das hat Landtagswahlen auch immer gekennzeichnet. Immerhin ist es ja gut, dass wir nicht den Verlockungen gefolgt sind. Es gab viele Vorschläge, alle Landtagswahlen mal zu bündeln auf einen Wahltermin für alle 16 Bundesländer. Dann hätten wir es recht, eine zweite Bundestagswahl.
Christine Gerlach aus Hamburg, guten Abend.
Hallo, guten Abend. Ja, ich möchte eine Position aufgreifen, die der Hörer davor hatte. Das ist nämlich viel für diese neue Gruppierung AfD und wie sie alle heißen, verantwortlich ist der Wechsel innerhalb der CDU. Angela Merkel hat praktisch den Leuten wirklich ihre Heimat genommen. Es ist ja nicht so, dass in 60er und 70er Jahren, in denen ich aufgewachsen bin, es nicht solche Meinungen wie Brand an die Wand oder Fram statt Brand zu sagen gab und dass es eben auch noch sehr rechte Positionen in der Bevölkerung gab. Aber Frau Merkel hat dafür gesorgt, dass man das innerhalb der CDU wirklich nicht mehr sagen kann. Da blamiert man sich. Wenn man sich da Führungsfiguren wie Merkel oder auch Ursula von der Leyen anguckt, ich glaube, da trauen sich viele nicht mehr, sowas zu sagen. Und jetzt kriegt sie den Beifall leider von der falschen Seite, nämlich von der Sozialdemokratie. Und das ist natürlich ein Gegengift. Das ist, sie verliert wirklich das Fundament mit ihrer Partei und macht eine Lücke auf für eine dumpf-doof-deutsch-tümelnde Masse, die es immer gab, aber die sich früher nicht so an die Öffentlichkeit getraut hat. Und das ist meine Meinung.
Danke.
Und sie ist, wie gesagt, Pastorentochter aus Hamburg, das ist ja, was die meisten immer nicht so klar realisieren, dass ihnen ihre Wurzeln ganz klar auch in Hamburg sind. Und sie hat einen hohen moralischen Anspruch. Ich bin in vielen Dingen nicht politisch mit ihr einer Meinung, aber was sie da moralisch macht, da muss man einfach den Hut vorziehen. Und das ist vielen Leuten, die sich selber als zu kurz gekommen empfinden auf dieser Welt, sei es finanziell oder geistig, einfach ein Dorn im Auge. Mhm. Ich denke mal, Schill-Partei ist auch gekommen und gegangen. Der sitzt heute irgendwo in Rio und kokst weiter. Und das Gleiche wird hoffentlich in den nächsten Jahren auch mit AfD passieren.
Vielen Dank, Christine Gerlach aus Hamburg. Hartmut Lichtenstein kommt auch aus Hamburg. Guten Abend.
Ja, schönen guten Abend. Ja, ich wollte mal was ganz kurz sagen nur. Also es wurde vorhin bereits mal erwähnt, dass der Wähler sich vielleicht nicht ganz ernst genommen fühlt. Und es gab da eine tolle Antwort drauf, dass man das als Argument so gar nicht gelten könnte. Und das ist genau der Punkt. Es ist diese Respektlosigkeit, mit der man von den Politikern gar nicht ernst genommen wird. Man wird wie ein Wählervieh behandelt und man ist auch nur noch Wählervieh. Und dann wird sich darüber gewundert, dass die Leute ganz bewusst gar nicht zur Wahl gehen wollen, dass sie ganz, ganz bewusst, ich sage, ich kann aus meinem Gewissen heraus das nicht verantworten, irgendeinen von diesen Idioten da zu wählen. Es gibt da in den letzten 2-3 Jahren eine große Ausnahme. Naja, das sind schon, glaube ich, 4 oder 8 Jahre, keine Ahnung. Und das ist Frau Merkel. Die kann ich wählen, obwohl sie einen großen Fehler gemacht hat, das mit Russland. Aber der ganze Rest, die Frau stellt sich auf die Hinterbeine und versucht, was für ihr Volk zu tun. Der ganze Rest von diesen ganzen Pfeffersäcken muss man wirklich mal so machen. Gut. Die scheren sich einen Scheiß um uns.
Okay, Herr Lichtenstein, ehe es noch deutlicher wird, wir haben es verstanden. Vielen Dank auf alle Fälle dafür für Ihre Meinung. Ja, Hendrik Träger, Politikwissenschaftler, Universität Magdeburg und Universität Leipzig. Es ist ja nun deutlich zu spüren, es gibt eine große, große Protestwelle bei uns in Deutschland und die wird sich möglicherweise jetzt am Wochenende in diesen Landtagswahlen auch nochmal zeigen. Haben die politischen Parteien mal unabhängig von der Art, wie sie diskutieren, vielleicht auch versäumt in den letzten Jahren, mal frische, neue Gesichter nach vorne zu stellen, damit die Menschen sagen, oh, da bewegt sich ja was in der Politik. Wir haben da mal wieder völlig neue Menschen zu sehen. Es sind ja, wenn man sich die Politik anguckt, die Politikszene anguckt, es sind immer wieder die gleichen Gesichter, nicht nur im Bundestag, sondern auch vor allen Dingen in den Talkshows, wo ja mittlerweile viel mehr Politik verkündet wird als im Bundestag.
Diesen Eindruck kann man durchaus haben, dass, wenn man sich anguckt, Frau Merkel ist jetzt 26 Jahre, nachdem sie Bundesministerin geworden ist, Bundeskanzlerin. Herr Gabriel war seit den 90er Jahren oder Ende der 90er Jahre mal Ministerpräsident in Niedersachsen. Da fehlt irgendwie so ein bisschen der Nachzug oder der Nachwuchs an Politikern. Wenn man das jetzt auf Sachsen-Anhalt mal projiziert, mit der Landtagswahl am Sonntag, da ist es so, dass die SPD mit Katrin Butte, die seit 1990, also seit Wiedergründung des Bundeslandes im Landtag sitzt, die zwischendurch auch mal in der SPD-Minderheitsregierung Ende der 90er, Anfang der 2000er Jahre Wirtschaftsministerin war und seit 2006 Fraktionsvorsitzende ihrer Partei im Landtag ist, jetzt als Spitzenkandidatin ihrer Partei versucht, Wähler zu mobilisieren, auch mit dem Slogan auftritt, es wird endlich Zeit. Da fragt sich doch der Wähler, warum denn erst jetzt, nach 10 Jahren große Koalition in Sachsen-Anhalt? Da hat dann wahrscheinlich auch ein Großteil der Wähler irgendwie so den Eindruck, da passiert nichts. Das mag halt das subjektive Empfinden der Wähler sein. Ob das der Tatsache entspricht, kann man nicht so genau sagen, aber das ist dann natürlich etwas problematisch. Wenn man zum Beispiel sich auch anguckt, das haben jetzt auch viele Hörer gesagt, beispielsweise die CDU, dass die sich in einer gewissen Weise nach links entwickelt hat, also Sozialdemokratisierung, Stichwort, da ist natürlich schon der Punkt, dass da viele Leute raten, also dann ein Vakuum entsteht.
Liane Bethnertz, als Fachfrau für die AfD oder für rechtes Gedankengut bei uns in Deutschland, Sie haben ja schon darauf hingewiesen, es gibt sowas schon viel stärker, als man das möglicherweise in den vergangenen Jahren wahrgenommen hat und als dass man das wahrnehmen will. Wir haben auch vorhin schon mal von der Opferrolle der Deutschen gehört, die sich immer gerne auch übervorteilt fühlen und falsch behandelt fühlen. Ist das ein typisch deutscher Charakterzug, den man auch gar nicht rauskriegen kann, weil der ist drin in diesem Volk und der hat ja auch zu furchtbaren Taten geführt im letzten Jahrhundert. Also müssen wir als Deutsche uns da immer wieder eigentlich noch viel mehr hinterfragen, und weil wir im Grunde da besonders anfällig sind?
Ja, in gewisser Weise schon. Und es gibt diese merkwürdige Diskrepanz letztlich im Deutschsein. Einerseits sind wir sehr tüchtig und auch sehr bestrebt, nach vorne zu kommen, neigen aber andererseits dazu, auch relativ schnell zu jammern. Dann gibt es auch immer diese Sprüche wie der Zahlmeister Europas und so weiter. Und auch diese seltsame Lust am Untergang, also was man eigentlich auch schon in den 20er, 30ern sah, das sieht man auch jetzt wieder. Es geht alles den Bach runter, auch da, um wieder nochmal Sarrazin zu bemühen, Deutschland schafft sich ab. Also es fehlt manchmal so etwas, was man aus Amerika vielleicht kennt, so ein gewisser Grundoptimismus und eine gewisse Leichtigkeit auch des Denkens im Sinne von, jetzt Merkel zu zitieren, aber nicht nur in dem Bereich, sondern ganz generell, wir schaffen das.
Haben Sie denn die Hoffnung, dass das in Deutschland mal entsteht, so ein Selbstbewusstsein, ein gesundes Selbstbewusstsein?
Ich hoffe das. Also ich fände es auch gut, wenn man sowas wie gesunden Patriotismus hat. Mhm. Aber es gibt leider, und das sieht man im Moment sehr deutlich, immer wieder auch diese Tendenz, dann doch ins Völkische zu fallen. Und alleine, dass es möglich ist, dass so jemand wie Höcke sich in dieser Partei hält und dass das eigentlich im Grunde schon längst kein großer Skandal mehr ist, das sehe ich doch mit gewisser Sorge.
Eine Partei haben wir noch gar nicht erwähnt, die könnte im Zuge dieser Landtagswahlen und im Zuge der aktuellen Diskussion auch nochmal wieder eine große neue Bedeutung bekommen. Das ist die FDP, die ja abgestraft worden ist in den vergangenen Jahren. Paul Neute, haben Sie die die Beobachtung oder das Gefühl, dass die FDP in dieser Diskussion eigentlich eine demokratischere Rolle spielen könnte oder eine gemäßigtere Rolle spielen könnte, als zum Beispiel die AfD zurzeit zumindest nach außen ausstrahlt? Also hat die FDP da noch ihre Rolle nicht gefunden oder wird sie die jetzt finden? Bitte um eine kurze Antwort, wir haben nur noch 2 Minuten. Also
wenn man die AfD und die FDP jetzt sozusagen da in einen Topf so ein bisschen wirft, ist ja heikel, aber tatsächlich ist das für viele ja eine Art von bürgerliche Alternative und die FDP hat eine Chance, vielleicht sich da neu zu profilieren, auch als eine Partei, die jetzt mal aus dem Bundestag raus war und bürgerliche Ansichten vertritt, die vielleicht auch ein bisschen dem Common Sense und dem Konsens der Deutschen auch zuwiderlaufen, aber eindeutig in der Mitte des politischen Spektrums angesiedelt sind. Und wenn Herr Lindner in diese Richtung gehen würde, dann fände ich das begrüßenswert.
Unser Thema heute in der Redezeit vor den Landtagswahlen. Wir müssen auch noch mal betonen, es sind tatsächlich Landtagswahlen, die am Wochenende stattfinden. Es ist keine Bundestagswahl und deswegen vielleicht auch noch mal diejenigen, die uns aus den einzelnen Ländern zuhören, überlegen Sie vielleicht noch mal, was vor Ort als Entscheidung ansteht. Es wird in Sachsen-Anhalt gewählt, in Baden-Württemberg und in Rheinland-Pfalz am kommenden Sonntag. Wir haben gefragt, entscheiden die Protestwähler oder auch die Nichtwähler? Unsere Gäste waren Dr. Henrik Träger, Politikwissenschaftler an den Universitäten Magdeburg und Leipzig, Dr. Liane Bethnerz, Juristin und gemeinsam mit Christoph Gieser, Autorin des Buches Gefährliche Bürger, die neue Rechte greift nach der Mitte, und Professor Paul Neute, Professor für Neuere Geschichte und Zeitgeschichte an der Freien Universität in Berlin. Ich denke, diese Fragen werden uns über die Landtagswahl hinaus auch noch beschäftigen, die Fragen, die wir heute diskutiert haben. Was passiert in unserer Demokratie? Die Redaktion der Sendung hatte Petra Lehnert.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.